Ich weiß nicht, wie der Einzelne von uns in dieses neue Jahr gestartet ist und heute hier im Gottesdienst sitzt. In irgendeiner Verfassung sind wir natürlich alle. Ich habe so im Laufe der Jahre festgestellt, dass der erste Gottesdienst im neuen Jahr einer der müdesten überhaupt ist. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, weil die Leute in dieser Zeit meistens so viel Ferien haben. Und trotzdem ist das meistens so. Ich habe einen kleinen Zettel eben gefunden in meiner Bibel, und zwar von dem Gründer der CBM, der christlichen Blindenmission in Bensheim. Als ich vor Jahren dort Vorträge hielt in Bensheim, hatte ich Gelegenheit, dieses Zentrum der christlichen Blindenmission zu besichtigen und vor allen Dingen auch mir die Ausstellung anzuschauen, die sehr interessant ist. Der Gründer, Ernst Jakob Christoffel, der hat einmal Folgendes gesagt, und das stand jetzt kürzlich auch in den Zeitschriften, denn diese Mission hat das 100-Jährige gefeiert. Und da gab es verschiedene Artikel. Und dann hat er aus seiner persönlichen Erfahrung gesagt, dass er manchmal müde und mutlos war. Und was ihm da geholfen hat, so wie manchen das helfen kann am Anfang eines neuen Jahres. Ich gehe davon aus, dass nicht alle so mit ganzem Elan da gestartet sind, sondern manche fragen, was kommt, und müde und mutlos vielleicht angefangen haben. Er hat gesagt, wenn ich müde oder gar mutlos bin, rufe ich mir ins Gedächtnis, dass ich einen Auftrag habe und dass der, der diesen Auftrag gab, versprochen hat, das Rüstzeug dazu zu geben. Dass er es tut, das habe ich oft erfahren. Wunderschön. Ernst Jakob Christoffel, der Gründer der Blindenmission, genannt im Volksmund Vater der Blinden und Behinderten. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Jesus gesagt. Es ist die Jahreslosung, die man ausgesucht hat für die Christenheit auf dieser Welt. Das Leitwort, man könnte auch sagen das Kennwort, die Devise, nach der zu leben ist im neuen Jahr, die Parole, die ausgegeben ist von Jesus Christus selber, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nun könnte man abgehoben vom gesamten Zusammenhang dieses Bibeltextes über die Jahreslosung sprechen, aber das möchte ich nicht tun. Vorhin, ganz am Anfang, wurde von Matthias Grünewald die Jahreslosung eingeblendet mit der Auferstehung Jesu. Und da waren ganz richtigerweise drei Pünktchen am Anfang. Das heißt, da steht einiges davor. Und es müssten auch drei Pünktchen dahinter stehen. Es steht einiges danach. Und wer die Jahreslosung verstehen will, muss den Gesamtzusammenhang lesen. Das werden wir heute miteinander versuchen zu tun. Mitten in den Kapiteln 13 bis 17 im Johannesevangelium, wo Jesus seine Abschiedsreden vor den Jüngern hält, steht dieser Satz: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn man diese Abschiedsreden im Zusammenhang liest, dann sieht man, wie aufrichtig Jesus von den Problemen gesprochen hat und sie nicht unter den Tisch kehrte. Wie realistisch er gesprochen hat von den Sorgen, die die Jünger haben werden und wie ihnen geholfen werden kann. Er spricht von Traurigkeit, die sie haben werden. Er spricht von Hoffnung, von Freude, Gewissheit und bleibender Gemeinschaft. Er spricht von Liebe und schließlich gipfelt das alles in dem Gebet um die Einheit in Johannes Kapitel 17. Was Jesus Christus jedem anbietet, ist ein Leben mit Perspektive für heute und morgen. Worum geht es eigentlich bei diesem Leben mit Perspektive für heute und morgen? Es geht um ein prall gefülltes Leben mit zeitlicher und ewiger Perspektive. Beides soll im Leben der Christen zugleich da sein. Ein Leben, in dem die Grundfragen des Lebens zunächst einmal geklärt sind. Woher komme ich? Aus der Hand Gottes. Wozu bin ich da, um zur Ehre Gottes zu leben? Und wohin gehe ich, um Rechenschaft für mein Leben vor dem Thron Gottes abzulegen? Es geht um ein Leben erfüllt mit Liebe, Gaben und Aufgaben. Ein Leben, das durch Leiterfahrungen und Sorgen, von denen Jesus spricht, nicht lebensunwert wird. Es geht um ein Leben, das kein Tod zerstören kann. Leben ist immer da, wo dieser lebendige Jesus selbst durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig ist. Es geht um das ganze Leben vor und nach dem leiblichen Tod. Wie beginnt ein solches Leben? Davon hat Jesus auch im 14. Kapitel gesprochen, in dem bekannten Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, es sei denn durch mich. Und das ist die entscheidende Frage, ob dieses Leben in der Lebensgemeinschaft mit Jesus bei uns allen bereits begonnen hat. Oder ob diese Einladung auch heute Morgen jetzt an dein Ohr und hoffentlich auch an dein Herz dringt, komm doch heute am Anfang des Jahres zu Christus und starte in dieses neue Leben, das sich lohnt, gelebt zu werden, in dem Jesus selber der Mittelpunkt ist. Was kennzeichnet das neue Leben mit Jesus Christus? Welche Veränderungen finden im Leben eines Menschen statt, wenn er zu Jesus kommt? Welche Merkmale trägt ein solches Leben? Mit diesen Abschiedsreden möchte ja Jesus seine Jünger zurüsten für den künftigen Dienst. Wie wird dieser Dienst denn sein? Wird der Dienst, den wir tun, nur ein matter Abglanz der großen Werke sein, die Jesus getan hat und an die sich die Jünger in diesen Stunden des Abschiednehmens erinnerten? So denken viele, auch viele Christen, in falsch verstandener Demut. Jesus sieht das ganz anders. Das Erste, was wir hier sehen, die Jünger würden von bedrückender Kraftlosigkeit zu Gottes unbegrenzten Möglichkeiten geführt. Wir lesen die Verse 12 bis 14. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und worin ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Worum ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus weiß, es werden Probleme und Sorgen in das Leben der Jünger kommen. Sie werden keine Mangelware in dieser Welt sein, auch nicht im Leben derer, die Jesus Christus nachfolgen. Manchmal treffen die Sorgen und Probleme unsere Lebensziele. Junge Leute, Ausbildungsfragen, Berufsfragen, Gesundheit, Ehe und Familie, Verzagtsein, depressive Stimmungen, Kraft und Hoffnungslosigkeit können sich unserer Seele bemächtigen. Und Jesus sagt, ihr werdet nicht so einen schwachen Abglanz meiner Werke tun, sondern wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tun, auch tun und wird größere Werke tun, als ich sie getan habe. Wir dürfen in der Erfüllung dieser Zusage leben und zurückschauen auf eine fast 2000-jährige Kirchengeschichte, wo sich das bewahrheitet hat, was Jesus aussagt. Das eigentliche Werk, das Werk der Rettung der Menschen, konnte Jesus nur selber tun. Das ist das größte Werk, das überhaupt geschehen ist in dieser Welt, als Jesus für uns starb am Kreuz Und als er zu Ostern auferstand und vollbracht war, was zu unserer Rettung nötig ist. Aber dann in der Folge, als Jesus nicht mehr auf dieser Erde war, da haben die Apostel Jesu Werke getan. Sie haben hier und da Kranke geheilt. Sie haben einzelne Tote auferweckt, wie wir in der Apostelgeschichte beispielsweise erfahren. Kann man nachlesen, Kapitel 5, Kapitel 9 und an anderen Stellen. Und sie haben größere Werke getan, wie Jesus es versprochen hatte. Jesus hatte ja eigentlich äußerlich gesehen wenig sichtbaren Erfolg. Bei seinem Abschied ist das erschreckend deutlich geworden. Nur wenige hielten's bei ihm bis zum Ende aus. Aber schon nach der Himmelfahrt Jesu, als Petrus seine erste große Predigt hält am Pfingsttag, bekehren sich 3000 Menschen. Jesus hat das nie erlebt. Größere Werke. Und Jünger tragen die rettende Botschaft in die weite Völkerwelt, während Jesus sich auf Israel, im Großen und Ganzen jedenfalls, von einzelnen Ausnahmen, die auch im Leben Jesus schon deutlich werden, beschränkte. Menschen werden in der weiten Völkerwelt auch vom Tod zum Leben gerufen. Aus Feinden Gottes werden geliebte Kinder Gottes. Und heute wird das Evangelium gepredigt auf der ganzen Welt mit allen technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, wie zu keiner Zeit zuvor. Größere Werke. Jesus hat sie zugesagt. Und wir leben in der Zeit der Erfüllung. Aber warum ist das so? Größere Werke erwachsen ja nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Erhöhung. Jesus sagt, weil ich zum Vater gehe, werdet ihr größere Werke tun, als ich sie getan habe. Ich gehe zum Vater und empfange unbegrenzte Kraft. Denken wir an den Schluss des Matthäus-Evangeliums. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und jetzt hält Jesus diese unbegrenzte Kraft nicht krampfhaft für sich fest, sondern er teilt aus. Und Menschen werden durch den Heiligen Geist angeschlossen an den Kraftstrom, der von Jesus, dem erhöhten Herrn, ausgeht. Und darum geht es hier. Der an mich Glaubende, der mit mir Verbundene, wird größere Werke tun, als ich sie getan habe. Das irdische Werk des Herrn Jesus geschah vor dem Kreuz und ging auf das Kreuz und die Auferstehung zu. Die größeren Werke der Jünger aber gehen von diesem grundlegenden Werk Jesu Christi aus und kommen von ihm her. Die größeren Werke sind in Wahrheit Jesu Werke. Denn Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir nicht an Jesus lebendig angeschlossen sind, werden wir die größeren Werke nicht tun. Und wir müssen es bleiben. Die größeren Werke geschehen, so sagt Jesus, durch Bitten und Empfangen. Wenn ihr in meinem Namen bittet, werdet ihr die größeren Werke empfangen. Das heißt, Erfolg in Anführungsstrichen ist Gebetserhörung. Ist nicht das Ergebnis eigener Kraftanstrengungen. Steht uns das, wenn wir für Jesus arbeiten, unverrückbar vor Augen? Mir wird das immer wieder bewusst. Du kannst nichts tun und die Verkündigung wird nichts ausrichten, wenn nicht Jesus selbst sein Werk durch seinen Geist tut. Und darum musst du beten. Du hast keinen Anspruch darauf. Aber Gott hat versprochen, Gebet zu erhören. Auf unserer Seite ist immer Bedürftigkeit. Wir könnten auch sagen, auf unserer Seite ist immer Bedarf. Weil wir uns selber nichts geben können, was wir brauchen, um für Jesus zu arbeiten. Bei Gott aber liegt der ganze Reichtum abrufbereit. Und die Willigkeit ist bei Jesus da, uns aus dem Reichtum seiner Kraft zu schenken, was wir nötig haben, um größere Werke zu tun. Und darum ist alles eine Frage der Verbundenheit mit Jesus. Wie es auch in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, Johannes 15, zum Ausdruck kommt. Ihr werdet viel Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. In dieser festen Bindung an Jesus, in diesem Leben mit ihm, liegt die Kraft. Und die Bedingung ist auch klar. In meinem Namen bitten. Nicht formelhaft, wie ich das manchmal in manchen Ländern auf internationaler Bühne hier und da gehört habe. Da hieß es immer, das bitten wir dich in Jesu Namen. Nun will ich den Christen nicht unterstellen, dass sie das nur formelhaft gemeint haben. Aber darum kann es nicht gehen, dass ich eine Formel verwende, die nicht durch das Leben gefüllt ist, sondern es muss viel tiefer gehen. Nicht formelhaft, sondern unser Beten kann sich fordernd nicht auf unsere Gerechtigkeit stützen, sondern wir müssen bitten, um zu empfangen. Und wer bittet, ist abhängig. Und wer bittet, ist von Gnade abhängig. Und dass Gebete erhört werden, ist nicht Gottes Pflicht, sondern das ist Gottes Geschenk, das wir nicht verdient haben, sondern dass er uns aus Gnaden schenkt. Es ist seine Barmherzigkeit. Und allein durch die Barmherzigkeit Gottes, die uns in Christus entgegenkommt, sind wir zum Bitten und Empfangen ermächtigt worden. Wir dürfen uns vor Gott alle Gebetsaufrufe, die Jesus erlassen hat, vor Augen führen. Und die Gebetszusagen, die er den Gebeten gemacht hat, auch verinnerlichen und fest uns auf sie verlassen. Aber wer wirklich im Namen Jesu betet, der unterwirft sein Beten einer Prüfung. Und das steht hier. Warum ihr bitten, worum ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und dann heißt es, wenn ihr bittet werdet in meinem Namen, heißt in Übereinstimmung mit meinem Willen. Das heißt, dieses Versprechen gilt den Gebeten, die nach seinem Willen gesprochen werden. Und manchmal überschauen wir das Ganze in unserem Leben nicht. Manchmal denken wir, wir würden so beten, als wäre das nach seinem Willen. Und manchmal steckt tiefer Egoismus dahinter. Und es ist nicht unbedingt immer nach seinem Willen. Wie kriege ich das raus? Ob ich im Willen Jesu liege und nach seinem Willen bete? Jesus hat doch gesagt, wer mein Wort hört, und wir werden gleich noch drauf kommen, der wird immer besser den Willen des Herrn Jesus kennenlernen. Und er wird immer mehr in den Linien denken und beten, in denen Jesus uns gelehrt hat und sich bewegt hat. Und dann wird uns Jesus vor religiösem Krampf bewahren und wird uns in eine Freiheit hineinführen, sodass wir mit der gelehrten Bitte des Vater unsers beten können, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt fehlt mir der Durchblick. Ich könnte mir vorstellen, dass es dein Wille ist, dass jemand gesund wird oder dieses oder jenes geschieht. Aber darüber steht dein souveräner Wille. Und versprochen sind uns die mitfolgenden Zeichen der Wunder und nicht die mitfolgenden Regeln. Das ist deutlich in Markus Kapitel 16 ausgesprochen. Und darum kann kein Beter erwarten, dass Jesus etwas tut, was dem Willen Jesu widersprüchlich entgegensteht. Darum ist dieses wachsende Kennenlernen des Willens des Herrn Jesus so wichtig. Und dann immer wieder auch stillzustehen vor der Heiligkeit des erhöhten Herrn, dein Wille geschehe. Dieser Blick auf Jesus beim Beten bewirkt, wie es hier heißt, dass der Vater im Sohn verherrlicht wird. Bei allem, was Jesus an Gebetserhörungen schenkt, es geht um die Ehre Gottes des Vaters und die Ehre des Sohnes. Also das ist das Erste, von bedrückender Kraftlosigkeit zu Gottes unbegrenzten Möglichkeiten Anschluss haben an diese Möglichkeiten, das schenkt Jesus. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe aus dieser Kraft und ihr dürft auch aus Gottes Kraft leben. Das Zweite, von verwirrender Orientierungslosigkeit zu Gottes zielführender Wahrheit. Hier heißt es in Vers 16, das müssen wir uns anschauen. Ich hoffe, manche haben die Bibel dabei und können das mitlesen. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Vers 26, aber der Beistand, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir kennen nach den alten Luther-Übersetzungen das Wort Tröster. Ich will euch einen Tröster senden. Ganz gewiss tut der Heilige Geist auch einen Trostdienst in den Herzen gläubiger Menschen. Aber noch mehr brauchen wir einen Anwalt. Wörtlich heißt es ja den Parakletos in der Grundsprache des Neuen Testamentes. Der unsere Sache führt, der für uns eintritt, der uns leitet, der uns schützt. Bisher war für die Jünger das Jesus. Und jetzt sagt Jesus, in 24 Stunden bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Und jetzt passt mal auf, was jetzt passiert in eurem Leben. Wenn ich in 24 Stunden nicht mehr da bin, sind da endgeschichtlich Abschiedsreden, Endreden Jesu. Der andere Anwalt, den der Vater auf die Bitte des Sohnes hingeben wird, ist immer bei den Jüngern, ewig. Er wird bei euch bleiben. Der Heilige Geist ist nicht der Anwalt der Jünger vor Gott. Das ist Jesus. Das steht in der Offenbarung. Jesus tritt für die Seinen ein und an anderen Stellen steht es auch. Wenn der Verkläger der Kinder Gottes kommt und die Kinder Gottes anklagen will vor dem Thron Gottes, sagt Jesus, gehören mir. Die Sünden sind vergeben. Gilt nicht, was du Satan sagst. Darum geht es nicht. Es geht um den Anwalt, den Heiligen Geist, der Anwalt ist vor den Anklagen des eigenen Gewissens, wenn ich mir sage, was du alles in deinem Leben verbrockt hast, das sollte Gott vergeben haben, dann kommt der Heilige Geist und erklärt uns das Wort Gottes und sagt, du kannst es glauben, alles ist vergeben und du darfst fröhlich deinen Weg weitergehen. Und der Heilige Geist ist der Anwalt vor den feindlich gesonnenen Menschen. Nämlich, wenn die Jünger verfolgt werden, so hat Jesus gesagt, dann sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Es wird euch durch den Heiligen Geist gegeben werden, in der Stunde, wo ihr zur Rechenschaft gezogen wird. Lukas Kapitel 12, Vers 11 und 12. Der Heilige Geist, den ein Jünger Jesu bei der Bekehrung empfängt, ist der Geist der Wahrheit, so wird er hier genannt. Ihn braucht jeder Nachfolger. Wir brauchen ihn für den Dienst und in den Glaubenskämpfen, denen wir ausgesetzt sind. Und der Heilige Geist bewahrt nicht vor den Erfahrungen des Leidens und Sterbens, sondern er schenkt den Menschen, die mit Jesus gehen, die ganz feste Gewissheit, dass sie keinen Fantasien und Einbildungen folgen, sondern der ewigen Wahrheit des Wortes Gottes, dem Evangelium von Jesus. Was ist das schön, wenn der Heilige Geist den Gläubigen in Anfechtungssituationen das Wort Gottes erklärt und es offenbart und es zu einer Stütze wird und zu einer entscheidenden Hilfe. Und dann haben sie die feste Gewissheit, dass sie keinen Fantasien und Einbildungen gefolgt sind, sondern dieser Wahrheit des Wortes Gottes. Und mit einem Mal empfangen sie neue Freude, neue Kraft und dass sie mit großer Dynamik von Jesus erzählen können. Könnt ihr Apostelgeschichte 4 nachlesen, wo die Apostel vor das Gericht gestellt werden und ihnen verboten wird, im Namen Jesu zu reden und wo der Heilige Geist sie packt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir erlebt haben mit Jesus Christus. Und sie lassen sich nicht beirren, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, denn er ist der Geist der Wahrheit, der ihnen das immer neu erklärt. Und es ist auch dieser Geist der Wahrheit, der Menschen überführt, dass sie ebenfalls Jesus brauchen. Das merke ich immer. Besonders dann, wenn ich evangelistische Vorträge halte, also Menschen des Unglaubens zum Glauben einlade. Dann merke ich, wie beschränkt meine Möglichkeiten sind. Und ich versuche das so gut ich kann zu erklären. Aber wenn ich die Überführung durch den Heiligen Geist kommt, und das erlebe ich immer wieder, plötzlich stehen Menschen vorne und sagen, dieser oder jener Satz hat mich angesprochen, was kann ich tun, um Jesus aufzunehmen? Und dann sage ich, welcher Satz war das dann? Dann war das manchmal ein Satz, den ich gar nicht vorbereitet hatte, der gar nicht in meinem Manuskript stand, aber den ich gesagt hatte, weil der Heilige Geist unmittelbar leitet und Menschen überführt, dass sie zum Glauben finden. Und in Vers 17b heißt es, es werden nicht alle Menschen überzeugt werden. Die Welt sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn und er wird bei euch bleiben und in euch sein. Dieser Geist der Wahrheit. Er stülpt sich den Menschen nicht gegen ihren Willen über. Die Welt, so wird hier häufig geredet, das sind die Menschen, die ein gottabgewandtes Dasein führen, die nicht im Gehorsam gegenüber Gott leben. Das nennt die Bibel Welt. Aber an diesen Menschen wirkt der Heilige Geist und erklärt ihnen, dass die Christen nicht nur seelische Vorgänge erfahren haben und dass sie das alles als Schwärmerei abtun können, sondern dass dahinter die ganze Realität Gottes und des Herrn Jesus Christus steht. Ich habe entdeckt, das, was ich auf einem großen internationalen Evangelisationskongress vor Jahren hörte, dieser Satz, der Heilige Geist ist der eigentliche Evangelist. Das stimmt. Der Menschen vorbereitet, und mit einem Mal merken wir, hier ist ein Mensch durch Lebensführung oder irgendwelche Umstände vorbereitet, der Nacharbeit tut und uns mit einsetzt als seine Werkzeuge. Es ist schön, diesem Geist Gottes zu vertrauen. Und er benutzt das Wort Gottes. Und die Orientierungslosigkeit ist zu Ende. Mit einem Mal weiß ich, wir haben den Menschen eine Botschaft zu bringen. Und jetzt steht etwas ganz Wunderbares im 26. Vers. Dieser Anwalt, dieser Beistand, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Stellt euch doch mal vor. Da sind die Jünger von Jesus gelehrt worden. Und die hatten nicht den Notizblock immer dabei. Und haben gleich aufgeschrieben, um es ja nicht zu vergessen. Jesus hat gelehrt zunächst einmal wie ein Rabbi. Die Rabbinen hatten die Lehrweise, dass sie ein, zwei Sätze gesagt haben und die musste im Sprechchor wiederholt werden. Habe ich erlebt in der Rabbinenschule in Jerusalem, habe mir das alles angehört und angeguckt. So haben die Rabbinen damals gelehrt und heute auch. So hat Jesus einprägsam gelehrt. Und die waren gewohnt, auswendig zu lernen, weil Schriftliches ja gar nicht so leicht zu bekommen war, wie wir das heute haben. Wir sagen, kannst du ruhig vergessen, kannst du irgendwann wieder nachlesen. Die waren darauf angewiesen, sich zu merken. Und trotzdem, wenn sie zeitversetzt die Evangelien niedergeschrieben haben, vielleicht lagen ein paar Jahrzehnte dazwischen, nachdem Jesus das gesagt hatte und bis es niedergeschrieben wurde, dann sagen da alle Bibelkritiker, hör mal, da müssen doch viele Fehler drin sein. Das kann man doch gar nicht leisten. Aber haben die nie gelesen, was hier steht? Wenn ich in Altenheime gegangen bin, alte Menschen zu besuchen, habe ich entdeckt, die früher viele Bibelverse, ganze Kapitel auswendig gelernt hatten, wenn ich so ein Kapitel aufschlug, auf einmal, manchmal sogar verwirrte Menschen, haben mir das ganze Kapitel auswendig gesagt. Es hat gesessen. Da war ich der, der mal das angetippt hat und erinnert hat. Und mit einem Mal war es wieder da. Jetzt steht aber hier, der Heilige Geist wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Das heißt, zu diesem gründlichen Lernen in der Schule des Rabbis Jesu kam dann der Heilige Geist und hat die Jünger gelehrt, was Jesus gesagt hat. Und wenn sie im Zweifel waren, hat er ihnen erklärt, nein, so hat es Jesus gesagt. Und das haben sie aufgeschrieben. Was ist das Ergebnis? Wir haben eine völlig zuverlässige Bibel bekommen. Das Werk des Heiligen Geistes hat dieses getan. Und der Heilige Geist erklärt auch, denn hier heißt es, der wird nicht nur sagen, was ich gesagt habe, sondern der wird euch auch lehren, was ich gesagt habe. Immer wieder entdecke ich, da kommen Menschen zum Glauben, fangen an, die Bibel zu lesen und verstehen zunächst mal ganz wenig. Das ist ja ganz normal. Wer nicht gewohnt ist, die Bibel zu lesen, versteht ganz wenig. Aber sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und je mehr sie die Bibel lesen, je mehr erklärt der Heilige Geist ihnen Gottes Wort. Und mir geht das heute noch so. Ich habe manche Texte x-mal gelesen und öfter über Texte gepredigt. Und auf einmal denke ich, es steht hier was ganz Neues da. Im Gebet zeigt Gott mir wieder Dinge. Und der Heilige Geist erklärt mir größere Tiefen. Die Bibel erklärt sich durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, wenn wir uns intensiv mit ihr beschäftigen. Wunderbar. Ich wünsche uns allen solche Erfahrungen mit der Bibel. Das Dritte, von belastender Traurigkeit zu Gottes anhaltender Lebensfreude sollen sie kommen. Verse 18 bis 20. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zurück, sagt Jesus. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen und ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Heilige Geist kommt nicht als Ersatz für Jesus. Sondern im Heiligen Geist ist Jesus gegenwärtig. Darum hatten wir auch am letzten Sonntag in der Predigt diesen Satz, in Christus sein und Christus in uns. Nicht nur an ihn glauben, so in Distanz. Und dieses steht auch hier, in diesem Zusammenhang. Jesus sagt, der Vater in mir und ich in euch und damit ist die ganze Dreieinigkeit im Glaubenden gegenwärtig. Das ist ein Geheimnis, das man eigentlich nicht erklären kann, sondern das man erfahren muss. Indem man mit Jesus lebt und sich auf ihn verlässt, merkt man, diesem Jesus kann ich vertrauen. Es gibt ein lebendiges Ineinander von Vater und Sohn und Heiliger Geist, und wie sie als göttliche Dreieinigkeit im Leben glaubender Menschen Wohnung genommen haben. Da kommt alles zusammen. Ostern, vorher Karfreitag und Pfingsten. Und da ist Vater und Sohn im Heiligen Geist gegenwärtig in den gläubigen Menschen. Und die Jünger sollen wissen, auch wenn ihr mich nicht mehr seht, ist meine Gegenwart nicht an die Sichtbarkeit gebunden, sondern im Geist bin ich selbst in euch gegenwärtig und auch der Vater. Rechnet damit im Glauben. Und ich frage mich, tue ich das? Fragt euch mit mir, im Alltag, im Glauben damit rechnen? Das heißt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und damit sind wir beim Letzten. Die Jünger werden frei vom religiösen Druck zu Gottes freimachender Liebe. Das wird hier so gesagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote empfangen hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da fragte ihn Judas, nicht der Judas Ischariot, Herr, warum willst du dich uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Heißt, Jesus stellt seine Leute nicht unter ein hartes Gesetz, sondern in die Freiheit der Liebe. Jesus ist den Menschen, die an ihn glauben, konkurrenzlos wichtig geworden. Er hat sie gerettet aus der Finsternis und in die Lebensgemeinschaft mit Jesus gebracht. Und ihn lieben sie mehr als alles in dieser Welt. Und das ist ein Prüfstein für unseren Glauben. Ist Jesus wirklich in allem der Erste? Lieben wir ihn über alles in dieser Welt? Und wenn ich Jesus über alles in dieser Welt liebe, dann liebe ich auch seine Gebote. Die 10 Gebote, die er wiederholt hat, die schon im Alten Testament stehen. Und die Bergpredigt beispielsweise, wo er Lebensanweisungen für die Jünger gegeben hat. Und auch das, was in den Briefen des Neuen Testamentes steht, was die Apostel im Auftrag Gottes und des Heiligen Geistes aufgeschrieben haben. Und mit einem Mal begreife ich, das ist ja Gottes Wohltat an mir, dass er mir Gebote gab, damit ich nicht so orientierungslos leben muss wie die anderen Leute und nach Werten suchen muss, sondern die Werte sind mir schon gegeben. Ich muss sie nur zur Kenntnis nehmen aus Liebe und aus Liebe umsetzen und den Willen des Vaters tun. Und Jesus sagt, die Folgen sind wunderbar. Ihr werdet geliebt werden vom Vater und dem Sohn. Und das heißt Leben in der ganzen Fülle. Sich im Einklang wissen mit seinem Leben, mit dem Willen Gottes, heißt erfülltes Leben zu haben. Denn solche Menschen liebt der Vater und liebt der Sohn. Und als Geliebte Gottes zu leben, heißt doch, ich lebe und ihr werdet auch leben. Nicht, weil ihr mir nachfolgen müsst, sondern weil ihr für alle Konkurrenz von mir verloren gegangen seid. Ihr liebt mich und ich liebe euch. Und in dieser Gemeinschaft der Liebe hört aller religiöse Druck auf und Freiheit ist da. Und eins zum Schluss. Da gibt's den Judas, nicht den Ischariot. Es gab ja noch einen Judas im Jüngerkreis. Der bringt da noch einen Einwand. Was sagt er? Er sagt doch, Vers 22, Herr, warum willst du dich uns offenbaren und nicht der Welt? Mensch, jetzt tu doch mal endlich solche Wunder. Heute würden wir sagen, dass es Fernsehen präsent ist. Und dass alle Massenmedien da sind und dass keiner mehr vorbei ist, dass du dich offenbarst. Und Jesus sagt, das ist nicht meine Art zu wirken in dieser Welt. Was ist denn Jesu Art zu wirken? Jesus sagt, ich will durch das authentische Leben meiner Leute in dieser Welt wirken. Ich will präsent sein. Durch diese Lebensveränderung, die sichtbar wird im Leben meiner Jüngerinnen und Jünger. Was für ein Aspekt, den Jesus hier aufgreift. Das wird erfülltes Leben sein. Und das soll die Welt sehen und soll einen Impuls bekommen, auch Jesus kennenlernen zu wollen. Und dann schließt er und sagt, So wird man zur Wohnung des lebendigen Gottes. Was ist das für ein Satz? Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da ist Jesus einen Augenblick zu Besuch gewesen, 3 Jahre in dieser Welt. Das heißt, er hat ja vorher schon eine Vorlaufgeschichte gehabt. Das war dann die eigentliche öffentliche Wirksamkeit, 3 Jahre. Aber dann ging er wieder. Er hat nicht auf Dauer hier gewohnt. Er wohnt jetzt durch den Heiligen Geist in den Seinen. Wir werden Wohnung nehmen. Bist du dir bewusst? Bin ich mir bewusst? Wenn ich zum Glauben gekommen bin, wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann wohnt Gott in uns. Die Korinther hatten einmal Schwierigkeiten mit dieser Erkenntnis. Unter dem Einfluss griechischer Philosophie sagten sie, mit dem Leib kannst du machen, was du willst. Die kannst du sogar irgendwo in die Sünde hineingeben, und da werden dann Beispiele im Korintherbrief genannt. Und Jesus sagt durch den Apostel Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und Gott in euch wohnt? Und hier heißt es, wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wie sollten wir das, was Gott in uns jetzt an Leben liebt, verderben durch sündige Wege, die wir gehen? Darum liegt der Segen Gottes auf dem Gehorsam, aber aus Liebe. Und das ist die beste Kontrolle für unser geistliches Leben. Wenn es dir schwer fällt, Gottes Gebote zu halten und du dich an diesen Geboten zerreibst, entweder hast du nicht richtig verstanden, aber meistens liegt der Fehler da, dass dir Jesus nicht konkurrenzlos wichtig ist und du ihn über alles liebst. Denn im 1. Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, die Gebote sind nicht schwer. Was für ein Satz! Wenn ich mit Jesus lebe und ihn liebe, will ich seine Gebote tun. Und wenn er in mir Wohnung nimmt, wohnt seine Kraft in mir, dass ich sie tun kann und nicht zum Sündigen verurteilt bin. Und dann bin ich vom religiösen Druck frei und zu Gottes freimachender Liebe befreit. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. So kann es aussehen. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Herr Jesus, es ist wunderbar, wenn wir dein Wort auf uns wirken lassen. Du hast dich so deutlich ausgedrückt. Du bist das Leben, Weg und Wahrheit, der Weg zu Gott. Und du hast das Erlösungswerk vollendet. Du bist gestorben, aber wieder auferstanden, und niemand konnte dir neu das Leben nehmen. Und dieses Leben lebst du in den Deinen, und du bist zur Rechten des Vaters und stärkst dieses Leben in deinen Leuten auf dieser Erde. Und du hast den Heiligen Geist als den Geist der Kraft gesandt, der uns hilft, dieses Leben zu leben, das dir gefällt. Hilf uns, nach deinem Willen zu fragen. Und hilf uns, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und dein Wort immer besser kennenzulernen und damit deinen Willen, und befreit zu werden zu dem Leben, das du uns allen zugedacht hast. Amen.